10. März 1968, Sonntag. In Prag durfte einer im Radio sagen, es solle die Zukunft der Nation von der gesamten Bevölkerung bestimmt werden, nicht nur von den Kommunisten. Die Kommunisten treffen sich in 66 Bezirkskonferenzen und besprechen miteinander, wie sie den Präsidenten Nowotny loswerden können, ohne die Mittel Stalins, in denen Nowotny so firm war. Unter den Funktionären Ostdeutschlands hörte die Times Unruhe wegen der wirtschaftlichen Bindungen mit der Che-SSR, nicht etwa weil die Liberalisierung des Lebens dort im eigenen Machtgebiet eine Aussicht hätte. In Warschau sind Studenten schon den zweiten Tag ungehorsam. Sie verlangen mehr Demokratie, eine aufrichtige Presse und dessengleichen. Es war ein Besuch bei Freunden. Im amerikanischen Sinne des Wortes sind Jim und Linda Freunde. Sie lassen einen Teil haben, wenn sie ein Haus an der See in New Jersey mieten. Sie wollen gemeinsam essen. Sie kommen auf einen Schluck vorbei. Sie erkundigen sich eindringlich nach dem Ergehen und erzählen vertraulich von ihren Kindern, Eltern, Tanten, sodass sie uns recht vollständig im Gedächtnis bleiben. Selbst wenn wir sie seit 5 Monaten nicht gesehen haben. Vielleicht hing der Besuch zu sehr an dem höflichen Anlass. Die O'Driscolls sind von der oberen Westseite weggezogen. Erst jetzt sitzen sie fest genug in einem Souterrain im Greenwich Village. Nun sollten auch die Crespals die neue Wohnung ansehen. Jim ist noch schwerer geworden, kann sich im Sessel manchmal nur durch gewaltiges Wälzen bewegen, hat aber die Wände selber gestrichen. Die Zimmer mit Putz- und Holzarbeiten gerichtet. Ein mächtiges Trummann, neuerdings mit einem traurigen, hängenden Rotbart unter der Nase. Immer noch beobachtet er seine Linda mit Vergnügen und lobt sich insgeheim dafür, dass er sie vor 5 Jahren in Griechenland nicht nur fand, sondern auch mitnahm nach New York. Linda hat seine Art Englisch gelernt. New Yorkisch mit gewichtigen irischen Tönen. Auch solche Einfälle, dass sie mit Freunden einen Kindergarten unterhält, wenn die städtischen nicht ausreichen. Linda mit den Bauernzöpfen, schwarzen Blicken Eifersucht, der staunenden Miene beim Anblick eines der eigenen Kinder, als seien ihr mit Patrick und Patricia Wunder gelungen. Bei den O'Driscolls tun die Kinder, als müssten sie sich die Eltern täglich neu erkämpfen. So oft kommen sie von dem kleinen Hintergarten herein, hängen sich an Jims Hals, legen sich in Lindas Schoß, damit sie ja nicht vergessen werden. Überall lag Spielzeug herum, weil Jim zum Arbeiten ein Büro hat, in dem er ein Studium der Psychologie dazu verwenden soll, immer neue Verkaufsmöglichkeiten für die Spielzeugindustrie zu erfinden. Der Besuch fühlte sich willkommen, behaglich, lange bekannt, bei Freunden. Bei ihnen wird Mrs. Crespal begrüßt mit der vorfreudigen Frage, was das gute Wort, die gute Nachricht sei. Worauf man sagen soll, Irland sei frei oder Präsident Johnson habe eine ältere Dame, offensichtlich eine Witwe, auf der Straße angehalten und sie dringend um die Herausgabe ihres Lammes ersucht. Es geht auch nicht ohne eine halbe Umarmung ab, bei Linda nicht ohne sorgfältige Schläfenküsse. Und Marie wurde angesprochen als das Kindermädchen, das seit Tagen mit Bangen erwartet wird und nun doch nicht eine alte Donnerdrohne ist, sondern eine gebildete junge Dame, der man die Verantwortung für Pet und Pet aufatmend übergeben wolle. In der Küche. Das Mittagessen bereiten alle gemeinsam an dem barhohen Tisch. Brötchen mit Lachs und Schinken und Käse. Zwischen den Salatschüsseln Sherry und Whisky aus Irland. Gespräche. Über die Entwicklung der USA zum Polizeistaat. Jim hielt für gewiss, dass die Regierung für die kommenden Aufstände der Neger die Tension Camps eingerichtet hat. Haftlager, in die die Bürger summarisch, schlicht nach der Hautfarbe, eingewiesen werden. Ob die O'Driscolls nach Irland zurückgehen sollten? Es ist ja erst der Vater, der daher einwanderte. Ein struppiger Streit über Lindas Griechenland, wohin sie nicht zurückgehen können. Über eine Wahl zwischen Nixon, der ein undeutliches Kriegsprogramm vertrete, und Rockefeller, der kein Friedensprogramm vorweisen könne. Über Hans Magnus Enzensberger. Über Jims Vater. Über Familienpost aus Nauplion. Aus dem Garten der vorsichtige Lärm der Kinder. Vielleicht haben wir die O'Driscolls doch zu lange nicht gesehen. In einer Pause Jims grüblerische Bemerkung. Was Himmler mit den Juden gemacht hat, haben wir im Endeffekt mit den Indianern angestellt. Jetzt war es nicht mehr G-Sein, sondern die Deutsche, die versuchen sollte, Himmler zu erklären. Die Verlegenheit hielt an. Da mochte Jim noch so genussvoll aus seinem Büro erzählen, über seine körperlichen Zustände berichten. Vor 10 Tagen sei er auf der 3rd Avenue aus einer Bar gekommen und sei über ein Auto gefallen. Betrunkenheit scheidet aus, es waren doch nur 5 Gin Tonics gewesen. Er war es wie eine Ohnmacht. Das Herz, Wenn Jim über sich selbst spricht, hat es den Anschein, als sei ihm vieles an seiner Person ein Rätsel. Noch wenn er das Glas zum Munde führt, es ist, als ob ihm diese seine Handlung wunderlich erschiene. Die Verlegenheit reichte aus dazu, dass aus dem Spaziergang nichts wurde. Es sollte nun ein Besuch in einem Filmclub werden. Über den kommunalen Charakter der Veranstaltung, das Spendensystem anstelle von Eintrittsgeld, wurde so ausführlich gesprochen, Mrs. Crespal hat nicht auf den Titel des Films geachtet. Ich habe nicht auf den Titel des Films geachtet. Es war Nacht und Nebel und noch einer. Ich ging nach dem ersten aus dem Saal. Es war in Brooklyn. Zwischen den Brownstones war die Luft nebeldick. Hinter einem Fliegendrahtfenster redeten Kinder über die einzelne Passantin. Das Ende der zweiten Straße schien ohne Hindernis in den Hafen zu laufen. Nebelhörner. Auf der 7. Avenue waren irische Bars besetzt, Delikatessenläden bedienten sonntägliche Kundschaft, Kinder neckten den Verkäufer mit Stemmzügen an der Vitrinentheke. Ergraute Alkoholiker standen hilflos an den Ecken. Wir waren zu spät in den Film gekommen. Das Französische bestand in einer peinlichen Weise auf Eleganz. Die Bilder des Hungers, der Erniedrigung, Tote im elektrischen Zaun, das Kinderheim, die Gaskammer, die Verwertung der Reste durch die Industrie. Die nach dem Krieg gemachten Aufnahmen stark rötlich von den Ziegeln der Wände. Wieder das gefürchtete Bild mit der blanken, breiten Pflugschar der Alliierten, die die Leichen ins Grab in die Grube schiebt und schaufelt. Die Leichenfelder, die Verbrennstapel. Das Kind aus der Wohnung der O'Driscolls abholen. Hat dir der Film nicht gefallen? Der Vorführraum war von einer Kirche gemietet. Im Licht sah man an einem queren Balken die Schmuckschrift »The place where we meet to seek the highest is holy ground«. In der Dunkelheit war der Schweiß so schwer zu fühlen, als könne die Haut gleich nicht mehr atmen. Es sind gute Freunde von mehreren Jahren. Sie sehen mich und sie denken an die Verbrechen der Deutschen. Ohne die Absicht der Kränkung. Es ist ihnen selbstverständlich, natürlich. So verhält es sich.